Was nicht in unsere Kompanie passt, das sind, wir nennen das bei uns immer gerne die Picture Boys. Die Picture Boys mit dem bunten Instagram-Account, 1000 coole Fotos. Dann aber, sage ich mal, nur zu den Ausbildungen kommen, die fancy sind, die fast droppen wollen, die Fotos machen wollen mit einer Ramme, was weiß ich. Im Raumkampf irgendwelche mit coolem Helm Bilder. Das bringt uns alles nichts und das passt auch nicht zu uns. Da brauchen wir den stillen Profi, der eben auch in den Situationen, wo es unangenehm wird, kommt. Und der Kern der Leute, den wir haben, der ist genau so.
Willkommen zur wöchentlichen Ausgabe des Veteranen-Podcasts It's Up to Us. Ich bin Wolf Greges, Afghanistan-Veteran, Autor und dein Gastgeber. Du findest mich in den sozialen Medien und ich freue mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, bewertest und ihn mit Kameraden und Freunden teilst, damit unsere Themen die Reichweite bekommen, die sie verdienen. In der ersten Interviewfolge des Jahres reden wir über die Reserve der Bundeswehr. Was ist eigentlich möglich, wenn man einen Haufen ehemaliger Zeitsoldaten in eine Reservekompanie steckt, ihnen Zeit, Raum und Ressource gibt, um den größtmöglichen Einsatzwert zu erzielen, den man als Ergänzungstruppenteil erzielen kann? Darüber rede ich mit Hagen Burgänger. Zivil ist er Doktor der Juristerei und Angestellter im öffentlichen Dienst. Am Wochenende ist er Oberstabsgefreiter und Wehrübender der Fallschirmjägertruppe. Er dient in der 11. Kompanie des Fallschirmjägerregiments 31 in Seedorf, Niedersachsen. Zur Bundeswehr ist er 1995 als Grundwehrdienstleistender gekommen. Er hat seinen Dienst im Jägerlehrbataillon 353 in Hammelburg abgedient und wurde nach damaligen Standards zum Scharfschützen ausgebildet. Danach hat er sich im zivilen Studium an der Universität nicht wiedergefunden und ist als Offiziersanwärter in der Fallschirmjägertruppe wieder zur Bundeswehr zurück. Leider hat er sich früh eine schwere Rückenverletzung zugezogen und musste nach einem Jahr gesundheitlich bedingt 1999 wieder ausscheiden. Seit 2016 dient er ausgeheilt in der Reserve. Heute ist der Urgestein der 11. in Seedorf, der Cobra-Kompanie, einer besonderen Kompanie, einem besonderen Ergänzungstruppenteil mit einer besonderen Einstellung und einem besonderen Anspruch. Los geht's!
Hagen, ich danke dir sehr, dass du mich heute als Gast empfängst. Wir kennen uns schon eine ganze Weile, haben schon oft über Bundeswehr und auch die Reserve gesprochen. Und du bist ja sehr aktiv in der Reserve, schon seit einigen Jahren. Und ich freue mich, dass wir Gelegenheit haben, darüber heute mal genauer zu reden.
Mhm. Ja, danke. Schön, dass du da bist heute.
Ja, gerne. Und du bist ja ein besonderer Fall, muss man ja sagen, ne? Also du bist ja zivil, mittlerweile promovierter Jurist. Auf der anderen Seite dienst du in der grünen Reserve der Fallschirmjägertruppe. Ne? Und das auch noch als Mannschaftssoldat. Du bist jetzt Oberstabsgefreiter. Wie kommt das?
Ja, die Geschichte ist eigentlich eine ganz einfache. Ich habe meine aktive Zeit damals aus gesundheitlichen Gründen unfreiwillig beenden müssen, habe viele weiße Flecken auf meiner militärischen Landkarte gehabt und wollte die auch wieder füllen. Habe lange nach meiner aktiven Zeit mit der Bundeswehr keine Berührungspunkte mehr gehabt, weil ich aber auch tatsächlich gar nicht wusste, wie man die Berührungspunkte herstellen kann. Wusste nicht, in welchen Formen die Reserve organisiert ist im Grunde genommen. Und wo man das meiste rausholen kann, auf welchem Weg. Bin 2015 Fallschirmspring gegangen, privat. Bin dort auf viele ehemalige Kameraden gestoßen und habe dort erfahren, im Grunde genommen, dass es die Cobra-Kompanie gibt im Fallschirmjägerregiment 31. Und habe mich dorthin gewandt und bin so in Seedorf gelandet, in der damals noch 10. Kompanie, heute der 11. Kompanie. Und warum mache ich das? Also wie gesagt, der erste Grund war im Grunde genommen, Lücken zu füllen, Dinge zu tun, die mir verwehrt geblieben waren in meiner aktiven Zeit. Das ist das eine. Und ich habe auch mit dem Springen im Grunde genommen auch wieder Lust gehabt, nicht nur das Springen zu haben, sondern auch wieder den grünen Anteil. Der Wunsch ist mir wieder gewachsen, das zu tun, die Herausforderung zu haben, die Dinge zu tun, die mir damals auch Spaß gemacht haben. Bin dann darüber dorthin gekommen. Und der zweite Grund ist, der hat sich über die Zeit entwickelt. Ich muss sagen, da bin ich ganz offen, am Anfang war der nicht da, aber jetzt mit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges tatsächlich auch ein Stückchen weit Überzeugung, dass Reserve was wert ist. Kriege werden von Profis begonnen, von Reservisten beendet, dass eine aktive, gut ausgebildete Reserve einen Wert hat, auch im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung. Und das ist für mich mittlerweile auch ein ernstzunehmender Aspekt bei der ganzen Geschichte, der für mich im Vordergrund steht. Warum Mannschaftssoldat? Das ist atypisch. Jeder fragt sich, Menschenskinder, mit deiner zivilen Ausbildung, warum machst du das und warum tust du dir das an, was man immer alles so hört? Das ist ganz einfach auch im Grunde genommen. Als ich nach Seedorf kam, hat man mir auch die Frage gestellt, was willst du sein, Offizier oder Mannschaftssoldat? Offizier hätte für mich geheißen, diesen 6-wöchigen Offizierslehrgang zu machen und eigentlich kein vollwertiger Offizier zu sein, nach meinem Verständnis. Nach meinem Verständnis hat ein Infanterieoffizier wenigstens einen Zugführerlehrgang und kann Zug führen. Das hätte ich nicht mehr machen können. Das war mir nicht mehr möglich, diese Lehrgänge zu machen. Da hätte man nochmal wirklich rausgemusst, 3 Jahre ROA-Laufbahn. Und dann wäre man auch nach meiner Meinung nach ein vollwertiger Fallschirmjäger-Offizier gewesen. Davon habe ich dann Abstand genommen. Die andere Möglichkeit mit den 6 Wochen und Reserveoffizier Landstreitkräfte heißt das, glaube ich. Das hätte für mich bedeutet, von einem Schreibtisch an den anderen Schreibtisch zu fahren und mir dabei nur eine Uniform anzuziehen. Das wollte ich nicht. Und insofern habe ich gesagt, konsequent, den Dienstgrad, den ich habe, möchte ich auch wirklich militärisch ausfüllen und deswegen Mannschaftssoldat mit den Herausforderungen, die damit einhergehen. Und die sind ja auch nicht zu gering.
Ja, ich meine, die Reserve hat ja traditionell ja nicht so ein ganz gutes Bild, ne? Also wenn man sich zurück an die Zeit erinnert, das waren immer die Langhaarigen, die da mit der schiefen Koppel da irgendwie auf der Standortschießanlage rumsprangen. Dann hat man die Heimatschutzbataillone alle aufgelöst, ne? Und es blieben letztendlich Spiegeldienstposten übrig, es blieben Landeskommandos und Kreisverbindungskommandos blieben übrig. Was unterscheidet euch denn, ich sag mal, von diesen eher traditionellen Reservekonzepten?
Ja, also ich würde sagen, das, was bei uns am Ende im Ergebnis stehen soll, es gibt so ein bisschen das geflügelte Wort Reserve, saufen, schießen, Schlauchboot fahren. Und davon wollen wir weg. Und das wollen wir definitiv nicht sein, sondern wir wollen wirklich einen echten Gefechtswert haben und auch eine ernstzunehmende Personalreserve für das Regiment. Das ist der Unterschied. Das heißt, unsere gesamte Ausbildung ist vom Niveau her darauf ausgerichtet, dass wir vom Ausbildungsstand her und vom Können der Fähigkeiten integrationsfähig sind in die aktiven Kompanien des Regiments. Das ist der Anspruch, den wir haben, den die Regimentsführung an uns auch hat und dem wir auch gerecht werden wollen und müssen. Ansonsten gibt es die Kompanie umsonst und das darf natürlich nicht sein.
Und auf eurer Homepage habt ihr Profis in Teilzeit, habt ihr stehen. Dort heißt es auch, dass ihr Einsatz leistungsbereit seid für Deutschland, auch international. Das heißt also, das ist schon der Anspruch, gleichwertig zu sein?
Ja.
Ist das richtig?
Ja, ja. Doch, okay. Tatsächlich, ja.
Ja, die Frage ist, ja, ich meine, Profis in Teilzeit, wie professionell kann man in Teilzeit sein? Da kommen wir gleich nochmal drauf. Was ich mich frage, ist, wer sind denn die Menschen, also diese Profis, die dahinter stehen, dass ihr dieses Niveau auch erreicht? Ne? Also wer führt euch? Ne? Wer prägt euch? Wer bildet euch aus?
Wir haben im Grunde genommen, wenn man den Begriff so in der Rolle anwenden will, 2 Masterminds in unserer Kompanie. Das ist einmal der Kompaniechef vom Dienstgrad Major, der sagt, was die Kompanie können soll, wo er mit der Kompanie hin will, ich sag mal so, den Rahmen vorgibt, was geschehen soll. Das ist die eine große Säule. Die andere Säule ist unser Ausbildungsleiter, den wir haben in der Kompanie, ist ein einsatzerfahrener Kommandosoldat, der zu uns gekommen ist, Gott sei Dank, muss man sagen, und die Ausbildung mit einer unheimlichen Expertise plant, ausfüllt, durchführt auch. Und das sind die großen Säulen, die bestehen. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch einen festen Stamm an erfahrenen, lange der Kompanie angehörigen Mannschaftssoldaten, die so notwendigerweise, weil wir leider nicht genug Mitglieder in der Kompanie auf Portepee-Ebene haben, auch oft in die Rolle des Gruppen- und Truppführers schlüpfen müssen und damit auch eine tragende Säule der Kompanie sind, die immer da sind, die oft da sind und die Kompanie auch somit, sag ich mal, tragfähig machen im Grunde genommen. Ja.
Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe und in Erinnerung habe, habt ihr 156 Dienstposten in der Kompanie. Wie ist die gefüllt? Kannst du das sagen ungefähr?
Ich kann nicht so hundertprozentig sagen, wie die Planstellen besetzt sind tatsächlich, denn das hängt mit der Pflichtbeorderung zusammen, die es jetzt seit einiger Zeit gibt. Ich meine, dass unsere Dienstposten jetzt auch über die Pflichtbeorderung vollgeplant werden im Grunde genommen. Aber die Männer, die regelmäßig da sind, würde ich sagen, das ist ein Kreis von 30 bis 40 Soldaten, die regelmäßig üben und auch fit sind im Grunde genommen. Und wir kriegen im Grunde genommen so einen verstärkten Zug, kriegen wir aufs Parkett.
Ja. Okay, ja. Weil du jetzt gerade sagtest, Männer, das hört sich an, also Frauen habt ihr bei euch noch nicht in der Kompanie.
Nein, nein, haben wir nicht, aber gar nicht, weil wir sagen, wollen wir nicht, sondern es hat tatsächlich noch keine Frau versucht. Wir wären sicherlich open-minded dafür, gar kein Thema. Wir haben neulich mal mit einer aktiven Kompanie geübt, da war eine EGB-Kompanie sogar und da war auch eine Frau im Einsatzzug. Insofern, wenn solche Kameradinnen Lust und Laune hätten, zu uns zu stoßen nach ihrer aktiven Zeit, warum nicht? Gar keine Frage. Aber ist bisher noch einfach noch nicht passiert.
Wie ist es denn? Das hast du schon gerade gesagt, ihr habt mit der aktiven Truppe geübt. Wie häufig übt ihr denn? Wie sieht euer Jahresplan aus?
Wir haben, wir bekommen zum Ende des verstreichenden Jahres einen Jahresausbildungsplan. Der stellt im Wesentlichen erstmal eine Grobplanung dar, was passieren soll. Man kann aber sagen, dass wir im Grunde genommen einmal pro Monat üben wir. Mindestens ein Wochenende, wenn nicht sogar ein verlängertes Wochenende. Das ist auch notwendig, um im Grunde genommen den Ausbildungsstand zu erreichen und zu halten. Denn ich sag mal, wir haben eine begrenzte Zeit. Das ist, sage ich mal, eine der limitierenden Faktoren der Reserve. Deswegen müssen wir in sehr wenig Zeit sehr viel Ausbildungsinhalt auf einem hohen Niveau abbilden. Und dafür müssen wir uns mindestens einmal im Monat sehen. Das passiert auch. Und dann ist der Ausbildungsplan so aufgebaut inhaltlich, dass man sagen kann, wir haben einen Ausbildungsschwerpunkt im Jahr. Das ist möglicherweise eine Gefechtsart, Verteidigung, Angriff grün, Angriff urban, Jagdkampf. Dort bilden wir an den Wochenenden im Grunde genommen die Bestandteile dieser Gefechtsart oder was wir im konkreten Vorhaben aus, plus Basics, also Grundfertigkeiten, Medic-Ausbildung, Schießtraining, ganz klar, Schießen hat einen hohen Stellenwert, ist logisch bei den Fallschirmjägern. Und dann haben wir in der Regel im Jahr eine größere Kompanieabschlussübung oder eine größere Kompanieübung, sage ich mal, wo dann diese Puzzleteile ineinander fallen, wo all das, was wir dann in dem Jahr für diese konkrete Sache im Schwerpunkt geübt haben, dann auch abgerufen wird.
Was war der Schwerpunkt letztes Jahr? Was wird er dieses Jahr sein?
Wir haben letztes Jahr Jagdkampf gemacht. Das war der Schwerpunkt so ein Stück weit die letzten 3 Jahre tatsächlich, weil der Jagdkampf unheimlich facettenreich ist, körperlich extrem fordernd, mental extrem fordernd und Jagdkampf ein Thema ist, mit dem man eigentlich nie ganz fertig wird. Das ist im Grunde genommen, sage ich mal, von dem, was man können muss, Leben draußen, wenig Schlaf, Selbstversorgung, Versorgungsverstecke, orientieren bei Nacht, bei Tag, das Marschieren über weite Strecken mit circa 40 Kilo Gepäck, all das muss man trainieren, das muss man hochfahren, dann die speziellen Dinge, Handstreich, Hinterhalt, die Sachen muss man können, ausplanen, die Aufklärung, die notwendig ist, um die Ziele für einen Handstreich und Hinterhalt zu identifizieren, die Patrolling-Taktiken, Patrol-Base anlegen, Gruppenversteck, das muss man alles beherrschen, diese Verfahren muss man beherrschen, das braucht viel Übung, das meiste muss man nachts können, das haben wir jetzt 3 Jahre im Schwerpunkt geübt. Dieses Jahr geht es wieder ein bisschen zurück in den luftgestützten Einsatz als Fallschirmjäger. Dort werden wir dann Juni eine Woche nach Celle gehen und dann wieder luftgestützt im Grunde genommen mit Hubschraubern mal einen Angriff machen. Ja, also auf was weiß ich noch nicht, konkret kenne ich nicht, aber es wird ein bisschen mehr weg vom Jagdkampf wieder hin zu dieser Geschichte gehen dann.
Ja. Also das hört sich ja schon so an, als wenn da viel Ressource auch reingeht in die Cobra Kompanie, wo man sagt, also da wird sich vielleicht manch einer die Finger nachlecken, der sich drum balgen muss, überhaupt irgendwie Schießplatz zu kriegen oder Bahn zugewiesen bekommen in dem Poker und den Verhandlungssachen. Wie ist das möglich?
Durch die Initiative Einzelner, muss man tatsächlich sagen. Wir haben Leute, die sich überdurchschnittlich engagieren in der Kompanie, teilweise auch Langzeit-RDLer im Grunde genommen, die in Seedorf dann längere Zeit auch zugegen sind, präsent sind und sich im Regiment dann um die Dinge kümmern, die wir brauchen. Wir haben als Cobra-Kompanie so ein bisschen das Glück, dass wir, wer Seedorf kennt, wir sind im Haus am Wasserwerk untergebracht, direkt an der Schießbahn. Das heißt, wir gehen einmal durchs Tor und sind auf der Schießbahn. Das ist alles, sage ich mal, einfach dann für uns. Aber diese ganzen Dinge, das Administrative, was im Hintergrund steht, Munitionsanforderungen, Waffen aus den aktiven Kompanien besorgen, wenn wir Fahrzeuge brauchen, Mobility-Ausbildung, die Fahrzeuge besorgen, all diese Geschichten, da brauchen wir Kameraden vor Ort tatsächlich, die im Bereich der Kompanieführung tätig sind und die dann, ohne die würde es nicht gehen, muss man tatsächlich sagen, das ist wirklich der Backbone für unsere Kompanie, wenn die Kameraden sich da nicht einsetzen würden, dann hätten wir keine Chance, das in der Form zu machen.
Das hört sich nach einer sehr engen Verflechtung an. Also ja. von euch als Reservekompanie und der aktiven Truppe.
Ja, das ist es auch tatsächlich, muss man sagen. Also unser Kompaniechef ist bei den Chefbesprechungen des Regiments mit dabei. Wir sind präsent im Regiment, auch über die Kameraden, die halt in der Langzeit-RDL sind. Und das war ein Prozess. Am Anfang waren wir im Regiment natürlich nicht so vernetzt. Wir waren die Reservisten, keiner kannte uns. Aber sage ich mal, mit zunehmendem Fähigkeitsaufwuchs, würde ich das mal nennen, mit zunehmender Teilnahme auch an Regimentsübungen. Wir sind auch auf große Übungen mit dem Regiment gefahren, Falcon Leap in Holland, Red Griffin waren wir mit und da sind wir im Regiment sichtbar geworden, haben eine Akzeptanz gefunden und wir sind auch teilweise mit aktiven Kompanien auf Truppenübungsplatzaufenthalte gegangen, wo wir dann als Gruppe, als Zug integriert waren. Und da muss man sagen, ist jetzt wirklich eine Akzeptanz und auch ein Kennen da. Das ist eine enge Verflechtung. Also wir sind im Regiment da präsent, vernetzt und angekommen. Ja.
Okay. Der Regeldienst, das muss man bei der Reserve ja sagen, der Regeldienst der Truppe findet ja von Montag bis Freitag eigentlich statt. Ne? Ihr seid die Reservisten, ihr habt ja alle, sage ich jetzt mal bis auf die Dauer, Reservedienstleistenden, habt ihr ja alle einen zivilen Job, ihr habt ja Arbeitgeber. Wie ist es dann mit den, ich sag mal, mit den um die deutschen Arbeitgeber bestellt? Werdet ihr denn dafür überhaupt freigestellt? Ist das ein Problem oder sind solche Wählübungen eher so ein Privatvergnügen, was im Erholungsurlaub stattfindet?
Es ist gemischt, also es hängt stark vom Arbeitgeber ab. Einige Arbeitgeber stellen frei, da ist das unkritisch. Andere Arbeitgeber stellen nicht frei, manche Arbeitgeber stellen aber auch nicht in dem Umfang frei, wie wir es eigentlich bräuchten. Und dann kommen wir natürlich ein Stück weit manchmal auch in den Graubereich des Kameraden, das habe ich selbst auch schon gemacht, Urlaub investieren, um in der Kompanie präsent sein zu können oder Dinge zu machen, die sie machen wollen. Oder eben wirklich auch, ich kenne Kameraden, die die Tage, die sie bei uns sind, dann rausarbeiten tatsächlich. Also Überstunden aufbauen und die dann sozusagen abbauen, um einen Wehrdienst machen zu können. Da wäre es wirklich toll im Grunde genommen, wenn es eine belastbarere Regelung und auch Akzeptanz bei den Arbeitgebern gibt, wie es bei einer Feuerwehr, wie es beim THW ist, dass man sagt, die Bundeswehr ist eben nicht das THW mit Gewehr, sondern sagen, das an sich, der Wehrdienst an sich in der Reserve hat den Stellenwert in der Gesellschaft und dass es gesetzgeberisch auch so unterlegt ist. Es gibt, glaube ich, ich bin mir jetzt über den genauen Namen nicht sicher, ich glaube Arbeitsplatzsicherungsgesetz oder Schutzgesetz heißt das, wonach man dem Papier nach 6 Wochen Anspruch hätte auf Freistellung für den Wehrdienst. Aber wer macht das schon im Konflikt mit seinem Arbeitgeber? Das will keiner und man will seinen Arbeitsplatz dann nicht belasten damit dann oder das Arbeitsverhältnis. Insofern mehr Klarheit und mehr Chance dafür wäre toll. Das versuchen die Kameraden jetzt, sage ich mal, durch Hybridlösungen, was die Freizeitgestaltung angeht, dann eben zu ermöglichen. Ja, ja.
Ja, das finde ich interessant, weil das hört sich ja sehr danach an, dass man sagt, also ich mache alles möglich, um eben teilnehmen zu können. Und wenn es den Erholungsurlaub kostet oder wenn ich vorher die Stunden schrubb, noch und nöcher, was motiviert die Kameraden denn so?
Zum einen eben, ich kann zu den Motivationen der einzelnen Kameraden im Detail ist es schwierig. Da mag das, die Motivlage ist, glaube ich, ganz heterogen. Wenn ich für mich sprechen kann, zu der generellen Motivlage, warum ich dorthin gehe, habe ich ja schon was gesagt, aber muss sagen, die Zeit, die man bei der Kompanie verbringt, ist immer gut investiert, weil ich immer eine Top-Ausbildung bekomme. Ich komme da nie hin und dann ist Chaos oder es ist nicht durchgetaktet, sondern ich kriege einen Dienstplan zugeschickt, ich weiß, wie die Ausbildung abläuft und die Tage sind voll. Und wenn ich in Seedorf nach einer Ausbildung vom Hof rolle, gehe ich immer besser vom Hof, als ich hingefahren bin. Und deswegen, sage ich mal, ist es mir immer die Zeit wert, dorthin zu fahren, das zu investieren und zu sagen, ich komme gerne. Ich würde mal behaupten wollen, so geht es den meisten Kameraden auch.
Wenn ihr also sagt, dass ihr euch einmal im Monat trefft und dann sehr intensive Wochen miteinander verbringt, dann verbringt ihr ja tatsächlich sehr viel Zeit miteinander, mehr als mit manchem Freund vielleicht, ne? Was bedeutet das Wort Kameradschaft dann für euch in der Cobra Company?
Tatsächlich muss man sagen, dem anderen unter die Arme greifen, auch wenn es unangenehm wird. Also wenn man eine Woche lang jede Nacht nur 3-4 Stunden geschlafen hat, wenn man müde ist, wenn man Hunger hat, wenn die Klamotten nass sind, dann beginnt, will ich mal behaupten, bei den meisten das egoistische Verhalten. Und wer dann sich so weit im Kopf im Griff hat und sagt, ich mache meinen Auftrag professionell zu 100%, so gut es geht, und mein Kamerad wird nicht hängen gelassen oder ich mache mir jetzt nicht meine Suppe warm und oder ich lasse ihn jetzt noch eine Stunde länger da irgendwo als Wachposten liegen, sondern dass man da immer wieder den Willen hat, sozusagen den Kameraden in den Blick zu nehmen, den Auftrag professionell zu erfüllen und so als Einheit zu agieren, auch wenn da, wo andere anfangen zu zerfallen. Das ist im Grunde genommen echte Kameradschaft für mich. Nicht das Feierabendbier, die Dienstschlussbiere, die ich in der Cobra Kompanie getrunken habe, die kann ich, glaube ich, an zwei Händen abzählen. Und nicht die Sprüche, nicht das Schulterklopfen, sondern da sozusagen, wo die Maske unten ist und wo die Männer dann eine besondere Qualität an den Tag legen. Da ist das Kameradschaft. Und so verstehen wir uns auch tatsächlich. Das ist das ist das Besondere bei uns, muss ich sagen. Das ist so dieser Marker, an dem wir das festmachen.
Ist es auch dieser Marker, der euch dazu bringt, auch immer wieder hinzufahren? Der Zusammenhalt, dass man sagt, ich mache alles möglich?
Ja. Genau, das ist eigentlich im Grunde genommen, was nicht in unsere Kompanie passt, das sind, wir nennen das bei uns immer gerne die Picture Boys. Die Picture Boys mit dem bunten Instagram-Account, 1000 coole Fotos, dann aber, sage ich mal, nur zu den Ausbildungen kommen, die fancy sind, die Fast-Troppen wollen, die Fotos machen wollen mit einer Ramme, was weiß ich, im Raumkampf irgendwelche mit coolem Helm Bilder, das bringt uns alles nichts und das passt auch nicht zu uns. Da brauchen wir den stillen Profi, der eben auch in den Situationen, wo es unangenehm wird, kommt und der Kern der Leute, den wir haben, der ist genau so. Und das ist eigentlich so der Markenkern der Kompanie auch, muss man sagen. Dieses Nicht-Nachlassen, das ist eigentlich wirklich das Entscheidende.
Wie kann ich mir denn so ein Wochenende vorstellen? Du sagst, es ist sehr dicht getaktet. Das heißt also, du bist da Freitag nach Dienst, fährst du los, ne, bist dann irgendwann zum Abend hin dann in Seedorf. Wie sieht so ein Wochenende aus?
Also wir kommen an, wenn wir jetzt von einem reinen Wochenende reden, sagen wir mal, wir rollen Freitagabend auf den Hof, dann müssen wir schnell unsere Einschleusung, unseren Papierkram erledigen. Das ist schon weitestgehend optimiert. Da sind wir eigentlich relativ schnell mit durch. Da haben wir, sag ich mal, gute Absprachen mit dem Sandbereich und so weiter, dass das alles schnell über die Bühne geht. Und dann kommt es ein bisschen auf den Ausbildungsinhalt an. Also wir, es kann sein, dass wir dann erstmal Freitagabend wirklich noch einen Unterricht durchziehen, theoretische Ausbildung haben und dann am Samstag dann in den praktischen Dienst gehen und dann die praktische Ausbildung machen und das dann bis Sonntagabend geht. Kann aber auch sein, dass wir, sage ich mal, Freitagabend dann auch schon, wenn wir keinen Unterricht brauchen, schnell die praktische Ausbildung vorbereiten. Da ist oft auch viel zu tun. Und dann geht es im Grunde genommen los. Wie die Ausbildung im Detail aussieht, ist unterschiedlich, ist ein bisschen themenbezogen. Mal kann das eine gut strukturierte Stationsausbildung sein. Manchmal kann es auch eine Kurzübung sein. Das ist ganz unterschiedlich, aber allen Ausbildungen ist gemein, dadurch, dass wir so wenig Zeit haben, die Tage sind lang. Also wir gehen morgens um 6 aus den Federn, zwischen 7 und 8 ist Dienstbeginn und manchmal sind wir bis 22 Uhr, 23 Uhr beschäftigt und also wir nutzen das Maximum aus, was geht, um möglichst viel abzubilden.
Wir haben ja in Deutschland derzeit 34.000, ich sag mal, aktiv Wehrübende, die irgendwo sind. Der Bedarf liegt bei 60.000 insgesamt. Also wir haben ja irgendwie eine Lücke, die scheint nicht unbedingt bei euch zu sein. Aber wie erklärst du dir diese Lücke von dem, was wir an Bedarf haben und was ja tatsächlich an Reservisten dann übt jedes Jahr? Hat da so die Reserve sonst irgendwie ein Attraktivitätsproblem?
Ich glaube, dass die Reserve insgesamt zu diversifiziert ist in der Art und Weise, wie sie organisiert ist. Wir haben ja einmal diese Schiene Reservistenverband, wo Reservisten angesiedelt bin. Da fehlt mir aber ein bisschen der Einblick, was dort überhaupt läuft, was an Ausbildung gemacht wird, wie nachhaltig das ist. Das ist für mich schwer zu beurteilen. Dann haben wir ja das, was früher sich RSU-Kompanie nannte. Das ist aber mittlerweile, heißt Heimatschutzkompanie, jetzt glaube ich auch. Bin ich nicht ganz.
Heimatschutzregimenter, die wieder aufgebaut werden, ne? 18 ist, glaube ich, insgesamt.
Die wieder aufgebaut werden. Und wo mir nicht ganz bewusst ist im Grunde genommen, wie gehen die Leute raus? Also wie generieren die Heimatschutzregimente außerhalb dieser sogenannten Pflichtbeorderung eigentlich ihr Personal? Das ist mir unklar. Das ist für mich konzeptionell nicht unterlegt im Grunde genommen seitens der Bundeswehr. Und es gibt die Ergänzungstruppenteile. Wir haben ja auch beispielsweise eine Schwesterkompanie in 26 in Zweibrücken. die, soweit ich es zumindest höre, nicht so richtig ins Laufen kommen. Die haben mal einen Anlauf unternommen mit diesem Soldat in 24 Wochen oder was es gab. Aber so richtig hören und sehen wir von denen nichts. Und ich glaube, die Reserve darf nicht nur so ein Papiertiger sein. Das ist so ein bisschen das Problem. Die Heimatschutzregimenter sind, glaube ich, viel Papiertiger. Ich weiß auch gar nicht, inwiefern die einen eigenen Materialbestand haben. Oder ob die auch am Ende, wenn die üben wollten, in einem vollen Personalbestand sich alles zusammenborgen müssten. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Kernproblem. Und wenn man sagen würde, wir machen Heimatschutzregimenter als sogenannte Territorialverteidigung und wir haben Ergänzungstruppenteile, die in aktive Verbände eingegliedert sind, das wäre, glaube ich, der richtige Ansatz. Und dann aber beides mit nachhaltigen Strukturen ausstatten und auch den ehemaligen Kameraden eine ernstzunehmende Möglichkeit geben zu üben. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Viele meinen die Reserve, denke ich, einfach auch, weil sie sagen, bringt nichts. Ist nicht nachhaltig genug, ist inhaltlich nicht genug ausgekleidet, investiere ich keine Zeit. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Kernproblem.
Ja, okay, also diese Ergänzungstruppenteile sind ja wirklich, so wie ihr, die ja wirklich auch ein Level unbedingt erreichen wollen. Ich meine, der neue Heimatschutz ist ja auch viel, wo ich sage, Unterstützungsleistung, ne, im zivilen Katastrophenfall oder eben auch Unterstützung für, ich sag mal, ja, befreundete NATO-Staaten, wenn die hier zum Beispiel durchfahren, ihre Übungen machen, wo man sagt, wir machen Logistik, sozusagen Transport und so weiter. Das ist ja nicht unbedingt das, was man unbedingt kennt, wenn man aus einer Kampfkompanie kommt, ne? Also das geht da vielleicht so ein bisschen auseinander. Jetzt hast du es ja schon angesprochen, ne? Also ich sag mal so, wir leben ja in Zeiten massiver Hilfslieferungen an die Ukraine, ne? Von Waffen und Gerät. Das Material ist überall knapp. Ja, womit arbeitet ihr denn?
Tatsächlich, Materialknappheit ist immer ein Thema. Man muss vielleicht da, sage ich mal, zwei Themenbereiche abgrenzen beim Material. Einmal ist die persönliche Ausrüstung der Soldaten, einmal das Material der Kompanie und das Material zum Üben, zum Ausbilden und so weiter. Persönliche Ausrüstung, wenn ich mich mit dem begnügt hätte, was ich als Einkleidungssatz Res bekommen würde sozusagen, dann wäre das mager, dann würde ich mit Lochkuppel 95 rumlaufen. Das reicht natürlich nicht. Also das heißt, wir haben über die Jahre natürlich gemessen an unserem Auftrag, an dem, wie wir arbeiten, wie wir schießen, wie wir kämpfen, haben wir vieles selbst beschafft. Das muss man einfach so sagen und ich glaube, das ist reicht ja bis hin in die aktive Truppe auch rein. Also da unterscheiden wir uns nicht. Die Situation insgesamt ist bei uns aber gar nicht so schlecht mit der persönlichen Ausrüstung, muss man gestehen. Also das auch wieder, sage ich mal, auf das Betreiben Einzelner, vor allem des Kompaniechefs, haben wir schon auch, sage ich mal, beispielsweise den neuen Rucksack bekommen, diesen großen Kampfrucksack. Dann haben wir bekommen jetzt einen Teil des Zuges schon mal, ist umgerüstet auf Mobast. Das ist im Grunde genommen diese neue Bekleidungslinie, der neue ballistische Schutz. Auch das ist möglich. Und da gibt es dann immer wieder kleine Kinken. Beispielsweise bei Mobasatz haben wir jetzt nicht den neuen Gefechtshelm schwer bekommen, weil der ist komplett nach Israel gegangen. Also da ist dann wieder eine Lücke. Aber das sind dann auch keine Probleme, die uns das Genick brechen würden, sage ich mal. Da muss ich sagen, sind wir schon auch durch das Engagement der Kompanieführung schon im Vergleich zu anderen Reservisten wirklich verwöhnt in Seedorf. Also muss man sagen, unser Ausrüstungsstand ist persönlich schon ganz gut. Was das Ausbildungsmaterial angeht, klar, mehr geht immer, muss man sagen. Und da muss man irgendwann auch mal sagen, take what you got and make it happen. Also sprich, wir improvisieren auch. Und mit improvisierten Ausbildungsmaterial kann man auch extrem viel erreichen. Und da finde ich immer, darf man sich nicht immer hinsetzen und jammern und der Dienstherr gibt mir dieses nicht und jenes nicht. Vieles kann man, wenn man es will, einfach auf die Reihe kriegen und machen. Und das tun wir auch und das funktioniert auch. Und bis jetzt muss ich sagen, war unser Ausbildungserfolg eigentlich nie gefährdet in der Form, weil wir etwas nicht hatten, was wir nicht wollten. Manchmal musste die Ausbildung umgeplant werden, weil vielleicht was nicht verfügbar war, Fahrzeuge, ähnliches. Aber auch das haben wir immer hinbekommen. Ich glaube aber, paradiesische Zustände kennen wir nicht, kennen die Aktiven auch nicht. Das ist ein normaler Zustand, da muss man sich ein Stück weit anpassen.
Ihr habt von der engen Verknüpfung, schon hast du schon gesprochen, ne? Auch dass ihr mit Aktiven zusammenübt. Sag mal, euer Wahlspruch lautet, in der Gefahr wachsen und bestehen. Was würdest du sagen, wie hoch ist denn euer Einsatzwert dann im Vergleich auch zur regulären Truppe?
Ich muss das aus Perspektive des Mannschaftssoldaten beurteilen und aus meinen Erfahrungen, da mag sein, dass ich jetzt auch, sage ich mal, keine abschließend hochqualifizierte Meinung jetzt dazu abgebe. Ich kann nur sagen, was jetzt aus, was auf den Erfahrungen des gemeinsamen Übens mit den aktiven Kompanien resultiert im Grunde genommen. Und da möchte ich schon meinen, dass wir integrationsfähig sind in die aktiven Kompanien, ohne dass es ein Defizit geben würde zwischen beiden. Also wir sind mittlerweile, das war auch ein Prozess, muss man sagen, das war nicht von Anfang an so, aber wir haben uns auch nie zu viel vorgenommen. Wir haben wirklich immer gesagt, das, was wir machen und das, was wir mit den Aktiven zusammen machen in der Anfangszeit, als wir auch noch nicht so einen hohen Ausbildungsstand hatten, das machen wir aber richtig und darauf bauen wir auf. Und das haben wir jetzt seit 2016 kontinuierlich auf- und ausgebaut und sind jetzt in der Lage, wirklich mit den normalen Kampfkompanien, würde ich sagen, wirklich als Zug auch zusammenzuarbeiten. Das ist kein Problem. Und wir sind auch tatsächlich in den vergangenen beiden Jahren mit der zweiten und dritten Kompanie viel unterwegs gewesen, das sind unsere EGB-Kompanien, und konnten auch da im Grunde genommen ohne einen erheblichen Harmonisierungsaufwand mit den Kameraden in den EGB-Kompanien zusammenarbeiten. Das hat funktioniert. Gibt immer ein paar kleine Einschränkungen. EGB hat ja eine höhere Schießbefähigung beispielsweise. Die haben ja eine 5-Grad-Befähigung, wir haben nur eine 30-Grad-Befähigung. Da muss man dann immer gucken, das können wir nicht auffangen. Da braucht man halt einen speziellen Schießtechniklehrgang in Pfullendorf, den wir nicht kriegen und nicht machen können. Aber dann übernehmen wir, sage ich mal, in dem Übungsszenario dann Aufgaben, die, sage ich mal, mit dieser fehlenden Schießbefähigung nicht kollidieren. Und das können wir machen. Wir waren letztes Jahr mit der dritten Kompanie in Klietz, haben eine Jagdkampfübung gemacht, haben mehrere Gefechtsschießen zusammen durchgeführt. Das hat gut funktioniert. Und wir waren, ich meine, im Oktober letzten Jahres auch mit der zweiten Kompanie in der Oberlausitz. Und haben dort auch zusammengeübt, was auch gut funktioniert hat. Also insofern, das klappt im Grunde genommen gut.
Man, das basiert ja das Prinzip ja darauf, dass das, was ihr dort an Kameraden habt, ja lange in der Kompanie bleibt. Also wenn du sprichst von 2016 aufgebaut, ich meine, dann gucke ich aber auf die Uhr, das sind 8 Jahre. Ne? Das heißt also, ihr habt wenig Fluktuation.
Doch schon, wir haben schon auch Abgänge aus unterschiedlichen Gründen. Manchmal, sage ich mal, ändert sich bei den Kameraden jetzt beruflich, privat irgendwas, Kinder kommen, Hochzeiten, Frauen kommen, dann ist der Zeitraum nicht mehr da oder die Kameraden ziehen so weit weg, dass sie der Kompanie, sage ich mal, nicht mehr angehören können, weil die Fahrtaufwände zu groß sind. Und teilweise kommen über unsere Kompanie aber Leute auch wieder in den aktiven Dienst. Also wir haben viele Kameraden auch verloren, weil sie Wiedereinsteller gemacht haben. Und eine militärische Laufbahn begonnen haben wieder. Also wir haben viele, die dann Offiziersanwärter geworden sind, Feldwebellaufbahn wieder eingeschlagen haben. Auch das kommt vor. Und man muss sagen, wir haben jetzt seit 2018, 19 auch viele junge Kameraden dazu bekommen, sind auch gewachsen. Und einschließlich mir gibt es so ein paar, sage ich mal, ganz altgediente, so die erste Generation im Grunde genommen, die noch da ist und alles von der Pike auf kennt. Das ist aber nicht mehr die Masse. Also die breite Masse ist später dazu gekommen und hat sich dann reingearbeitet im Grunde genommen. Aber jetzt sind wir relativ stabil und haben immer, sage ich mal, wirklich einen regelmäßigen Zulauf an Kameraden im Jahr von, ich will mal sagen, so 8, 9, 10 Kameraden, die zu uns kommen dann übers Auswahlverfahren und haben einen stabilen, regelmäßig übenden Personalbestand und können im Zug eigentlich ein hohes Ausbildungsniveau insgesamt abbilden.
Hm. Ja, wir hatten über den Einsatzwert gesprochen, ne? Also das, was ihr da auf die Waage bringen könnt. Ich weiß, dass ihr auch international unterwegs wart. Kannst du das mal erzählen? Was heißt das international für euch? Was macht ihr da?
Ganz unterschiedliche Dinge. Also wir sind zum Beispiel regelmäßig mit der Kompanie vertreten auf der Übung Blonel in Dänemark. Wie soll man sagen, ein sogenannter, ich nenne das jetzt mal Kommandowettkampf, klingt jetzt hochtrabend, ne? Aber im Grunde genommen geht es darum, dass man dort in Truppstärke ausgesetzt wird und von der dänischen Heimwehr gejagt wird mit Drohnen, mit Hunden, mit allem, was dazugehört, mit Suchtrupps. Und ist mit einer minimalistischen Ausstattung unterwegs. Also es ist kein GPS erlaubt, es ist keine Nachtsicht für uns erlaubt. Und man bekommt von den Dänen M4 mit 10 Schuss Manövermunition. Und ansonsten hat man seinen Hinkelstein auf dem Rücken. Und dann muss man in zwei Nächten, eine Marschleistung von ca. 80 Kilometern, von zu gewissen Anlaufpunkten, zu gewissen Stationen, an denen man Aufgaben absolvieren muss, absolvieren oder erbringen die Marschleistung. Und darf währenddessen nicht gefangen werden oder so wenig wie möglich gefangen werden, muss man sagen. Und sowas machen wir beispielsweise von dem Februar statt, also zu einer, sag ich mal, von den Witterungsbedingungen her enorm unangenehmen Jahreszeit. Dann finden auch, sage ich mal, internationale Verschränkungen statt in Spezialisierung. Unsere Medics haben mit den Amerikanern in Grafenwöhrn-Landstuhl Medic-Ausbildung, Medic-Lagen zusammen gemacht, solche Sachen zum Beispiel. Ich meine internationale Springen, Fallschirmspringen auch. Es gibt ja regelmäßig, sage ich mal, internationale Sprungveranstaltungen, wie beispielsweise in Holland Market Garden, das Erinnerungsspringen, wo auch Kameraden von uns teilnehmen, die noch aktive Springer sind. Also einschließlich mir, ich bin auch ein aktiver Springer. Und solche Sachen. Das findet regelmäßig statt und dann tatsächlich anlassbezogen, möglichkeitsbezogen, das, was sich bietet. Und wer kann, da nehmen wir dann auch teil.
Mhm. Ja, okay, wenn ich jetzt an Dänemark denke, das sind ja so Sachen, die muss man ja wollen. Das ist also nichts, wo du sagst, ich fahre mal am Wochenende mit den Jungs ein bisschen rum und abends grillen wir noch mal eins. Ne? Sondern das ist ja wirklich fordernd. Was sind das dann für Kameraden, die da zu euch kommen und sagen, ich möchte gern Teil der Cobra-Kompanie werden? Du begleitest das ja schon sehr lange.
Ja, ja. Also komplett, also wie es immer so schön heißt, Querschnitt der Gesellschaft im Grunde genommen. Ich bin tatsächlich nicht der einzige Mannschaftssoldat, der promovierter Jurist ist. Haben wir noch einen, der im Investmentbanking-Bereich arbeitet. Wir haben Lehrer dabei, wir haben Betriebswirte. Also wir haben wirklich, also vom akademischen Bereich als Mannschaftssoldat tatsächlich alles. Und dann geht das durch. Ganz normale kaufmännische Ausbildungsberufe, handwerkliche Ausbildungsberufe, all das wirklich ist im Zug abgebildet. Und alle vereint, würde ich sagen, so gesehen der Wille, das zu machen, das auf dem Niveau zu machen und auch das zu investieren. Ich denke, meine Ausführungen haben das auch schon so ein bisschen verdeutlicht, dass die Grundvoraussetzung, die körperliche Basis, die man braucht, um diese Leistung erbringen zu können, die kann man nicht in Seedorf legen an den Übungswochenenden. Das heißt, man muss schon jemand sein, der dann auch, wenn er zu Hause ist, den Sport macht. Man muss jemand sein, der bereit ist, sich auch inhaltlich auf eine Ausbildung vorzubereiten. Wir haben jetzt in dem letzten halben Jahr etwas gemacht, das nannte sich so Battle Drills. Im Grunde genommen. Das ist so ein bisschen angelehnt an dieses Expert of Infantryman Badge der Amerikaner, wo man einmal wirklich das Fähigkeitsprofil des Infanteristen abbildet in Ausbildungsstationen, die aber auch prüft. Und wer die Prüfung nicht schafft, hat es nicht, kriegt die Qualifikation nicht im Grunde genommen. Und da ist es so gewesen, dass eben das Ausbilderteam auch Handouts vorbereitet, die vorher verschickt werden, die man durcharbeiten muss. Dass man sozusagen inhaltlich, theoretisch vorbereitet schon auf den Hof rollt und dann werden die Stationen abgearbeitet. Der Wille muss da sein, also der Wille, sich körperlich vorzubereiten und auch fähigkeitsmäßig, also theoretisch auch vorzubereiten.
Habe ich denn eine Chance, wenn ich nicht in den Kampftruppen groß geworden bin, militärisch?
Es wird schwer. Es gibt Kameraden, die das auch gemacht und geschafft haben, muss man tatsächlich sagen. Aber sage ich mal, in den Kampftruppen vorher gedient zu haben, im Schwerpunkt natürlich etwas infanteristisch ist ganz klar, brauche ich nicht erklären. Aber auch, sage ich mal, wenn man aus dem Bereich der Aufklärungstruppe kommt oder ähnliches. Also alles das, wo man einen grünen Anteil hat, der nennenswert ist, das hilft schon. Dann ist der Sprung nicht ganz so groß, um bei uns reinzukommen. Wir machen auch nicht sowas wie ein Vorausbildungselement, sondern die Kameraden, die frisch zu uns kommen, werden unmittelbar in den Zug integriert und nehmen auch sofort an der Ausbildung teil, so wie sie stattfindet. Das heißt, die erfahrenen Kameraden nehmen die neuen Kameraden auf. Da, wo vielleicht nochmal Defizite sind, was noch nicht so bekannt ist, da nehmen wir die Kameraden an die Hand. Und das ist auch ein bisschen eine Besonderheit bei uns in der Kompanie, dass noch nie ein Kamerad, der vielleicht nicht den Erfahrungswert mitbringt oder eine infanteristische Vorprägung in dem Maße mitbringt, wie vielleicht Kameraden, die aus der falschen Megatruppe kommen, die wurden immer so mitgenommen, dass sie im Zug ankamen und mit uns zusammen auch dann schnell klarkamen und das Niveau erreicht haben. Das ist wirklich auch was Besonderes und was Schönes, muss man sagen.
Mhm. Was mich noch interessieren würde, ist also, die Zeitenwende ist nun seit 2 Jahren, muss man ja schon sagen, in aller Munde, auch in Arbeit. Was heißt das dann eigentlich für die kämpfende Reserve? Also ich sag mal so, die Zeit der schnellen Zugriffe aller Black Hawk Down in Afghanistan und andernorts ist ja vorbei. Was ändert die Zeitenwende für euch?
Ja, also das, was wir üben, hat sich geändert. Das muss man wirklich sagen. Wir haben am Anfang wirklich auch sehr im Kontext der Einsatzarmee geübt. Das, was du schon angesprochen hast, luftgestützte Einsätze auf begrenzte Objekte, sowas zum Beispiel, haben wir viel gemacht. Aber auch natürlich das infanteristische Grundhandwerk. Das ist sowieso Basis für alles, sage ich mal. Ohne das kann man die tollsten Highfly-Sachen nicht machen, das ist klar. Das ist muss man beherrschen, wirklich beherrschen. Da reden wir nicht von können, das muss auf dem Niveau beherrschen sein, damit man darauf aufbauen kann. Die Dinge tatsächlich sind ein Stück weit in den Hintergrund gerückt und wir haben dann wirklich auch angefangen, wirklich solche Sachen wie klassische Verteidigungsausbildung haben wir wieder hochgezogen, was einen hohen Stellenwert bekommen hat, was man können muss und was viele nicht mögen, das weiß ich, weil es anstrengend ist. Grabenkampf haben wir geübt, das ist im Februar vor 2 Jahren haben wir damit begonnen, haben dann ein ganzes Wochenende investiert, auch wirklich Leben in der Stellung, all diese Dinge, dass man das beherrscht und man auch merkt, was für Belastungen damit denn hergehen, einfach im Graben zu leben, im Graben zu kämpfen, aus dem Graben heraus zu kämpfen, Gegenstöße machen, all das, Graben freikämpfen, das sind wirklich extrem fordernde Sachen und dann Angriff Grün, diese Geschichten und dann aber auch wirklich, muss man sagen, wofür die falsche Megatruppe ja prädestiniert ist und das ist dann auch ein Schwerpunkt geworden. Wir haben ja auch gesehen in der Ukraine, wie, sage ich mal, das erfolgreich eingesetzt wurde in den ersten Kriegsmonaten. Das ist der Jagdkampftaktiken im Grunde genommen, ja, mit kleinen Jagdkampfteams im Grunde genommen auf den Feind ansetzen, stören, Handstreiche machen, Hinterhalte vor allem machen. Diese Sachen, das haben wir wirklich ja, fast auf die Spitze getrieben, muss man sagen. Das haben wir viel geübt. Das war wirklich auch ein Paradigmenwechsel in dem, was wir trainiert haben.
Wenn ich jetzt Kamerad bin und sage, okay, das hört sich alles gut an, ne? Ich habe schon immer auch, so wie du damals, eine neue militärische Heimat gesucht und so weiter. Was kann ich denn jetzt tun, wenn ich sage, ich möchte gerne Teil der Cobra-Kompanie werden? Wie ist der Ablauf?
Ganz einfach, man kann über unsere Website, die wir haben, Kontakt zur Kompanie aufnehmen. Ich meine, da ist, bei mir ist es schon eine ganze Zeit her, aber ich meine, da ist eine E-Mail-Adresse hinterlegt. Dort einfach hinschreiben und sagen, ich habe Interesse daran, mich bei der Cobra Company zu bewerben und dann sinnvollerweise einen kurzen militärischen Lebenslauf am besten in die Nachricht mit reinpacken, dass die Kompanieführung und der Chef dann sehen einfach, wer ist das überhaupt? Und dann erfolgt von dort aus eine Kontaktaufnahme. Und je nach Dienstgradebene muss man dann eben sehen, wie die Einsatzmöglichkeiten sind. Also Offizier, Porte-Epée, Mannschafter, das muss man einfach gucken. Dann geht es los im Grunde genommen.
Genau. Also was ich auf jeden Fall machen werde, ich werde eure Homepage mit in die Shownotes mitpacken, auch eure Social-Media-Auftritte auf Instagram und Facebook, das lege ich mit drin, sodass da vielleicht auch noch Fragen gestellt werden können. Hagen, eine letzte Frage habe ich noch an dich. Wenn du den Wunsch frei hättest, was du dir, ich sag jetzt mal, von der Bundeswehr, aber eben auch von den zivilen Arbeitgebern wünschen könntest, oder ich sag mal von Deutschland, wenn man das mal so nennen darf, ja, in der Gesamtsumme, wenn du was wünschen dürftest, um euren Auftrag noch besser erfüllen zu können, was wäre das?
Tatsächlich nachhaltige Strukturen, muss ich sagen. Es wäre toll, es sind ganz banale Dinge, es wäre toll, wenn die Kompanie eine eigene Waffenkammer hätte und jede Kamerad sein Gewehr hätte. Dass wir nicht immer wieder, sage ich mal, die Gurken aus dem Regiment kriegen und diese Sachen. Wir haben lange Zeit, sage ich mal, Nachtsichtgeräte, da haben wir dann, sage ich mal, die alten Lucys bekommen. Die sind Gott sei Dank jetzt ausgemustert, gibt es nicht mehr. Aber dann bekommt man eine Lucy, die flackert, die geht nicht, all diese Sachen. Einfach ein funktionierender eigener Materialbestand würde uns unheimlich viel Vorbereitungsaufwand ersparen, würde uns das Leben leichter machen. Das wäre eine tolle Sache im Grunde genommen. Das vielleicht im Kleinen, auf rein organisatorischer Ebene, im Regiment, im Verband. Und ich denke, das ist eine Sache, die kann man so blaupausenartig für fast alle Reserveverbände oder Einheiten so wiedergeben. Dann das andere tatsächlich sind, sag ich mal, die Rahmenbedingungen der Freistellung, dass das auf sichereren Beinen steht und man dort, sage ich mal, aus dem Betteln rauskommt gegenüber dem Arbeitgeber. Sondern es klar ist, wenn ich in der Reserve bin, dann habe ich im Jahr ein Zeitkontingent und das kann ich in Anspruch nehmen, ohne Nachteile zu erleiden. Und kann eben mich auch entsprechend ausbilden und Übungen halten. Das sind so zwei Komponenten, die ich klasse finden würde. Nachhaltige Strukturen, materielle Art, organisatorische Art und eben dann auch die rechtlichen Rahmenbedingungen, um üben zu können. So die Akzeptanzschwelle der Feuerwehr und des THW. Mhm.
Was mir daran gut gefällt ist, dass sie sagt, die Inhalte, das können wir alles alleine machen. Da braucht ihr gar nichts, sondern das könnt ihr. Ihr habt die Fähigkeiten, ihr habt die Kompetenzen, ihr habt das Know-how. Das Einzige, was ihr braucht, ist ein bisschen Gerät und ein bisschen Zeit.
So ist es, genau. Man muss sagen, die Ausbildungsplanung und Durchführung, da brauchen wir keine Hilfe. Das mag auch, sage ich mal, ein bisschen an unserer komfortablen Situation in der Kompanie liegen, dass wir eben wirklich auch dieses Personal zur Ausbildung da haben und wir wirklich, sage ich mal, eine hohe Expertise haben. Wir haben auch zwei ehemalige Kampfschwimmer bei uns beispielsweise, die also aus den Spezialkräften tatsächlich, die das alles reinbringen, das Wissen. Wenn wir beispielsweise eine wasserrelevante Ausbildung machen, Gewässerüberquerung und so, dann kommen die mit ihren Tricks und Kniffen. Also all das können, da brauchen wir keinen Support, sondern das Entscheidende ist wirklich, das Entscheidende sind die Rahmenbedingungen. Ja, das muss man so sagen.
Das hört sich gut an. Ja. Hagen, ich danke dir fürs Gespräch.
Gerne.
Soweit für heute. Ich danke dir, dass du dir die Zeit für diese Folge genommen hast. Wenn du sie interessant oder relevant findest, bewerte oder rezensiere sie gerne und teile sie mit deinen Kameraden und Freunden via WhatsApp und Co. oder in den sozialen Medien. Nur so kommen die Themen zur Sprache, die uns wichtig sind. Denn es gilt nach wie vor, niemand sonst wird kommen. It's up to us. Bis nächste Woche.